Herzlich willkommen zur Episode 64. Heute wieder ein Buch für den Kopf. Es heißt auch passenderweise Kopffrei. Ist vom Professor Dr. Volker Busch, obwohl er Professor Doktor auf seinem Covertitel gar nicht mit erwähnt. Macht ihn schon mal sehr sympathisch. Und mit dem Untertitel, wie Sie Klarheit, Konzentration und Kreativität gewinnen. Dieses Buch hat mir vorgeschlagen, der Leseoptimist Matthias Winke. Du nennst dich Lernexplorer, hast auch selber einen Podcast. Stell dich doch mal ganz kurz vor.
Ja, du hast ja schon gesagt, mein Name ist Matthias Winke. Ich arbeite bei der Bayer AG in der IT und kümmere mich da um oder versuche dort Lernmöglichkeiten für Mitarbeiter in der IT zu schaffen. Und da ich den Job vor etwa 3 Jahren angefangen habe, habe ich gedacht, ich muss mich selber nochmal intensiver mit dem Thema Lernen beschäftigen. Und da ist dann die Idee für einen Blog und einen Podcast entstanden, der sich Lernexplorer nennt, weil ich halt das Lernen explorieren, also ergründen möchte und verstehen möchte und ein bisschen was davon weitergeben. Genau, ansonsten, ja, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Genau, also das mein Herzensthema im Moment ist das Thema Lernen allgemein, deswegen lese ich auch gerne. Und zweites Standbein ist immer die IT gewesen und das kann ich ganz gut in meinem Job verbinden.
Ja, sehr schön. Was sehr gut war, als du mir das Buch vorgeschlagen hast, Kopffrei, passte das wie Faust aufs Auge. Ich habe nämlich gerade zu dem Zeitpunkt 2 Vorträge vom Volker Busch gehört. 2 unterschiedliche, liebe ich immer sehr. Ich habe es online gesehen, Live-Vorträge. Das eine war Umgang mit schwierigen Situationen, mit Krisen und das andere eben dieses Kopffrei-Thema. Und das Erste, was ich dann zum Buch schon mal sagen kann, ist, so vergnüglich wie er vorträgt, so vergnüglich liest sich auch das Buch. Und das hat mir schon mal super gut gefallen. Wie bist du auf das Buch gestoßen und was war so dein erstes, was für dich die wichtigsten Erkenntnisse?
Volker Busch hat bei uns in der Firma auch tatsächlich einen Vortrag gehalten. Im Bereich vom Gesundheitsmanagement gibt es bei uns regelmäßig Vorträge, den ich leider verpasst habe, aber ich glaube 2 Kollegen oder Kolleginnen von mir waren dabei und die fanden das sehr gut und inspirierend und haben sich direkt danach das Buch gekauft und dann auch positiv darüber gesprochen. Und dann habe ich mir leider nicht das Buch, sondern das Hörbuch geholt. Leider auch nicht von ihm gesprochen, aber trotzdem sehr gut gesprochen. Also man kann es sehr gut hören. Aber weil so viel Erkenntnisse drin sind, hätte ich es vielleicht lieber noch in Papierform gehabt, aber auch als Hörbuch sehr zu empfehlen.
Ja, also als ich das so beim ersten Lesen, was für mich so die wichtigste Erkenntnis ist, er spricht ja von der tiefen Stunde, das ist auch eigentlich die wichtigste Erkenntnis aus dem Buch. Und für mich war das dann nochmal, wenn man den Untertitel hernimmt, wie gewinnen wir Klarheit, Konzentration und Kreativität, dann ist es für mich genau dieses Konzept der tiefen Stunde in drei Ausprägungen. Aufmerksamkeit nach außen lenken, Aufmerksamkeit auf eine Sache oder Aufgabe lenken und Aufmerksamkeit nach innen lenken. Und das bringt er da ganz fantastisch rüber, wie das gelingt und warum wir es brauchen. Also das ist eigentlich nochmal dieses von der Hirnforschung ausgedacht.
Ja, das hat mich auch ziemlich begeistert und ich fand halt noch sehr gut den Aspekt, wir sind ja alles Gehirnnutzer oder Gehirnbesitzer, sage ich mal, und er bringt es eigentlich auf den Punkt, wie wir auch zu artgerechten Gehirnbenutzer werden, also dass wir das Gehirn genauso benutzen, wie wir es sollten, weil wir viele Sachen einfach intuitiv falsch machen. Wir jagen Informationen immer hinterher, wir wollen immer mehr und bekommen dadurch auch einen Dopamin-Kick häufig. Und ich finde, er bringt es halt sehr gut auch nochmal auf den Punkt, dass wir halt auch Auszeiten brauchen und nicht nur immer zusätzliche Informationen aufnehmen müssen. Und da ist dann die tiefe Stunde, die verschiedenen tiefen Stunden, dem Thema Aufmerksamkeit und so sind halt die Mittel des Weges dahin.
Bei den Erklärungen übers Gehirn verstehe ich nicht so viel davon, aber ein Satz, ich glaube, den muss man sich dann nochmal wirklich verinnerlichen. Also dieser präfrontale Kortex ist so das Hauptsystem unserer kognitiven Steuerung und hat eben drei Untersysteme, das Arbeitsgedächtnis, die Prozesskontrolle und die Ausführung und alles, das hängt mit Aufmerksamkeit zusammen. Und das ist ja eigentlich das große Oberthema von dem Buch.
Ja,
Okay.
super
Und
spannend.
was ich dann schön finde, weil ich habe dann dieses Bild auch durchgängig im Kopf gehabt, dieser Scheinwerfer der Aufmerksamkeit. Es gibt ja diesen Film Alles steht Kopf mit diesen Emotionen. Weiß nicht, ob du den gesehen hast, diesen
Den
Pixar-Film.
kann ich nicht.
Ganz niedlich, wo eben die Wut und die Freude sind so ganz goldige Figürchen. Und da schreibt er eben auch, naja gut, die Aufmerksamkeit kommt nicht drin vor, aber wäre eigentlich auch spannend. Und für mich ist es dann auch im Bild, es gibt ja diese Pixar-Lampe. Kennst du die? Diesen,
Ja,
ne?
kenne
Und
ich, ja.
genau das ist es, ne? So ein kleines Lämpchen, das dann immer so klick, klack, Scheinwerfer an. Und das hat mich dann durch dieses ganze Buch begleitet, dieses Bild. Und das fand ich dann auch nochmal sehr schön, weil es das dann zum
Genau, den der Aufmerksamkeitsscheinwerfer, der ist mir natürlich auch gleich gleich aufgefallen. Und auch, dass unsere Aufmerksamkeit einen sehr hohen Wert hat und viele darum kämpfen, ne? Und sei es irgendwelche Apps auf dem Handy, und dass es aber auch auf der anderen Seite ein Geschenk sein kann, ne? Wenn man halt sich auch zum Beispiel in einem Gespräch wirklich auf eine Person konzentriert und fokussiert, also die Aufmerksamkeit sozusagen verschenkt in diesem Moment, dann ist das halt eigentlich der größte Geschenk, was man auch machen kann. Und genau, und was ich auch spannend fand, ist, dass wir eigentlich immer, hast du ja gesagt, aufmerksam oder konzentriert sind. Also wir nehmen immer etwas aufmerksam wahr. Die Frage ist nur, ob wir uns länger auf etwas konzentrieren können. Das, also den Scheinwerferkegel auch lange genug bei einem Thema lassen können. Das fand ich auch nochmal eine ganz, ganz spannende Theorie oder Sichtweise.
Und so wie du sagst, dieses Aufmerksamkeit und jeder kämpft drum, fand ich dann witzig. Irgendwo schreibt er, im Englischen heißt es ja auch to pay attention, also mit Aufmerksamkeit bezahlen. Und das eben so in dieser Medienkonsumwelt und mit Apps und Social Media und Co. jeder um deine Aufmerksamkeit buhlt und das eben konkurrierende Dinge sind. Also es geht halt immer nur Schalter auf eins und dann ist das andere weg. Und das macht es dann so schwierig für uns als Menschen. Wohin lenken wir jetzt unsere Aufmerksamkeit und diese Unkonzentriertheit oder Schusseligkeit, die wir ja gerne mal haben? Oh Gott, wo habe ich jetzt den Schlüssel wieder hingelegt? Liegt nicht dran, dass wir irgendwie Synapsen verlieren im Hirn, sondern dass wir einfach zu unachtsam sind, um hinzugucken. Das finde ich auch nochmal einen wichtigen Gedanken.
Und dass wir das auch ein Stück weit verlernt haben in der Zeit. Heutzutage kann man alles aufschreiben und versucht immer auch überall gleichzeitig zu sein. Die Anzahl der Informationen, die zur Verfügung stehen, wächst jeden Tag beschreibt das ja auch so als Double Second Screen Behavior, wenn man zum Beispiel in Ruhe einen Film guckt und dabei in Ruhe auf dem Handy schaut. Ne, man konzentriert sich auf beides nicht, bekommt von dem Film eigentlich gar nichts mehr richtig mit. Und dass das eigentlich zusätzlich nochmal schädlich ist dafür. Ne? Und es gibt halt Multitasker, die das ja schon fast zwanghaft machen, mehrere Sachen parallel machen, aber dann machen sie halt keins richtig. Da so ein Beispiel davon, angenommen, ich will drei Filme, die gleichzeitig ausgestrahlt werden. Mit Streaming gibt es sowas ja fast nicht mehr. Aber wenn ich alle drei gleichzeitig schaue und ganz schnell zappe, dann kriege ich eigentlich von allen drei Filmen nichts. Ja, und so ist es halt in den meisten Fällen, außer bei sehr einfachen, seichten Tätigkeiten. Ich sag mal, wenn ich bügle oder bügeln will und dabei einen Podcast höre, das ist okay, weil das eine halt motorisch und automatisch läuft. Das andere dann andere Regionen im Gehirn anspricht, das geht einigermaßen. Aber ansonsten ist Multitasking einfach nicht vernünftig möglich.
Ja, genau. Und eine schöne Geschichte, die da auch die mich dann auch nochmal so zum Nachdenken gebracht hat, ist das mit dem Indianer in der Stadt und der Grille. Hast du die auch gelesen? Das fand ich total nett. Ich kannte die nämlich noch nicht. Also ganz kurz, zwei Menschen gehen durch irgendwo in Amerika durch eine Stadt. Der eine ist also halt ein Indianer und dann sagt er zu dem anderen, du, hörst du die Grille zirpen? Und er sagt, welche Grille, bist du bescheuert? Hier ist so viel Umgebungslärm, das kann man doch nicht hören. Und dann sagt er, warte mal einen Moment, und dann lässt er eine Münze fallen und zack, alle drehen sich um, ne? So nach dem Motto, ja, wo die Aufmerksamkeit eben hingeht, das hörst du dann auch. Und das genau dieses, wo lenken wir unseren Lichtkegel drauf? Was haben, wo sind wir geprägt und wie sind wir geprägt?
Genau. Ja, und worauf ist man konditioniert und dass man eigentlich immer die Details wahrnehmen könnte, wenn man es nur geübt hat wahrscheinlich. Er schreibt ja auch von vielen Autoren, die sich mal bewusst, also nicht nur mal, sondern regelmäßig bewusst dann eine Stunde oder so einfach ruhig ins Café gesetzt haben und nur beobachten und dadurch einfach die detailgetreueren und detailreicheren Geschichten schreiben können, weil sie viel mehr Details aufnehmen können und beobachten.
Ja, und so einer der ersten oder die erste tiefe Stunde, die er dann ja empfiehlt, ist diese Wahrnehmung, Aufmerksamkeit nach außen zu lenken, einfach mal bewusst beim Spazierengehen oder was mir gut gefallen hat, die Idee werde ich umsetzen, mal ins Museum gehen und sich die Details angucken von einem Bild. Ich bin ja so ein Museumsgeher, ne? Ich bin in einer halben Stunde durch. Zack. Ich verstehe nicht so viel davon. Es interessiert mich zwar, aber ich habe halt jetzt nicht irgendwie das Kunstverständnis. Also hole ich mir immer eher so den oberflächlichen Eindruck, was da alles ausgestellt wird. Aber das werde ich bis nächstes Mal machen, dass ich mir zumindest ein Bild oder ein Kunstwerk vornehme und dann mal so 10 Minuten davor verbringe und einfach mal die Details auf sich wirken lassen. Das ist ein schöner, schöner Gedanke.
Ja, das ist bei mir manchmal ein bisschen schwierig. Ich habe halt eine kleine Tochter und die hat letztens gesagt, nein, ich will nicht ins Museum, ich will keine alten Bilder angucken. Hat sie ganz schön gesagt, aber sich Zeit zu nehmen, um Details wahrzunehmen, das bleibt halt häufig einfach aus. Irgendwo sagt er ja auch, es kann Sinn machen, vielleicht mit weniger Sinn was wahrzunehmen, zum Beispiel Hörbuch hören, wo man halt nur auditiv was wahrnimmt oder auch in Dunkelrestaurant zu gehen, also auch mal Sinne abzuschalten. Oder ich hatte das Beispiel mit der Rosine, hat er glaube ich auch gebracht. Ich hatte mal so eine Achtsamkeitsmeditation, wo man sich 5 oder 8 Minuten nur mit einer Rosine beschäftigt hat, ne? Einmal gefühlt an den Fingern, wie fühlt sie sich überhaupt an? Dann gehört, wie hört sie sich an, wenn man sie sich bewegt? Und dann erstmal den Mund genommen und erstmal die Struktur ein bisschen wahrgenommen im Mund. Und dann so nach knapp 5 Minuten das erste Mal reinbeißen und dann diese Geschmacksexplosion zu haben. Ja, ansonsten, wenn man so eine Nuss-Rosinen-Mischung hat, ne, nimmt man die Rosinen gar nicht richtig wahr. Und dann der einzelnen Rosine wirklich mal die richtige Aufmerksamkeit zu schenken und das wahrzunehmen, ist halt was ganz anderes. Oder er spricht, glaube ich, auch vom Weintasting zum Beispiel, ne? Wenn man halt bewusst mal ein Glas guten Wein trinkt und dann vielleicht noch eine Erklärung dazu bekommt, mag vielleicht auch ein bisschen Suggestion dabei sein von dem Sommelier, aber dann ist das halt ein ganz anderer Geschmack, als wenn man bei einer Party ist, wo es wahrscheinlich eher um die Gespräche geht und man denselben Wein trinkt, den nimmt man ja gar nicht wahr. Da wirklich mal die Aufmerksamkeit genau auf Sachen zu legen, ja, kann schon sehr hilfreich sein und da hilft so eine tiefe Stunde natürlich, sowas auch zu üben.
Ja, und der Effekt davon ist ja tatsächlich, dass wenn wir diese Aufmerksamkeit, diese Wahrnehmung üben, uns etwas auch länger widmen, dass das dann ja auch unsere Merkfähigkeit stärkt. Also das ist das Wichtige. Es ist jetzt einfach, ist natürlich toll, dass die Rosine dann ganz, ganz hervorragend und besonders schmeckt, aber hilft einem jetzt nichts für den Alltag. Aber für den Alltag ist es ja eigentlich diese Übung dazu da, dass du, er beschreibt es dann ja mit diesem, dass du vom Arbeitsgedächtnis etwas ins Langzeitgedächtnis überführst, weil wenn du nur kurz hinguckst, ist es in 30 Sekunden wieder weg. Wenn du aber nochmal einen extra Gedanken drauf verwendest und so wie mit der Rosine, ich glaube, diesen Geschmack wirst du immer im in Erinnerung haben, sagt er, ist es mit allem, wo du eben deinen Fokus länger drauf lenkst und setzt. Und was ich für mich mitgenommen habe im praktischen Leben ist tatsächlich, wo er sagt, wenn du einen Artikel liest, einen Blogartikel oder irgendwas, dann wende dich nicht sofort dem nächsten Ding zu, sondern leg den Artikel bewusst zur Seite und reflektiere ihn nochmal. Was habe ich jetzt daraus mitgenommen? Was sind die drei zentralen Elemente? Dann weiß ich auch in einem halben Jahr noch, was ich gelesen habe, wenn ich einfach zum nächsten Artikel oder zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehe, dann ist es weg.
Ich mache es auch so ähnlich. Ich glaube, ich habe auch ein Stück weit damit angefangen, als ich das Hörbuch von ihm gehört habe, weil der Hinweis so ist. Ich bin ganz lange in Mittagspausen immer durch Homeoffice immer mittags spazieren gegangen, damit man mal ein bisschen Bewegung bekommt. Und dann spazieren gehen alleine ist halt manchmal vielleicht etwas langweilig, habe ich mir gedacht. Dann habe ich mir immer Podcasts mitgenommen. Und mittlerweile mache ich das so, wenn zumindest die Hälfte des Weges wird der Podcast dann ausgeschaltet, so dass ich halt nochmal Zeit habe, drüber nachzudenken und zu reflektieren. Idealer ist es natürlich dann vielleicht sogar auch, das sagt er ja, einfach nur so durch die Natur zu gehen und einfach die Gedanken mal, also man nimmt ja genug Informationen eh den ganzen Tag auf, kreisen zu lassen. Aber zumindest wenn ich dann was höre oder sein Hörbuch auch gehört habe, dann habe ich halt nach einer Viertelstunde dann irgendwann die Pause gemacht und einfach die Sachen nochmal auf mich wirken lassen und nochmal drüber nachgedacht.
Ja, genau. Also das dann, das andere ist ja dann die dritte tiefe Stunde mit Zerstreuung, aber also jetzt ist es ja noch die Aufmerksamkeit nach außen. Für mich, also ich gehe ja mit meinen Hunden hier im Wald regelmäßig spazieren, also nicht nur regelmäßig, täglich mehrmals. Und das ist dann super witzig gewesen, nachdem ich das Kapitel gelesen habe, bin ich wirklich mit dem Hund so ganz bewusst durch den Wald. Ne? Ich habe mir die Bäume angeguckt und ich habe so einzelne den Himmel, also alles so bewusst wahrgenommen. Und dann habe ich tatsächlich einen Haiku geschrieben. Und ich glaube, ein Haiku ist auch ein ganz hervorragendes Instrument, um so eine Wahrnehmungsübung zu machen. Also so, das mache ich jetzt ständig, immer wenn ich durch den Wald gehe. Mir fallen so viele, weil Haikus fallen mir nicht ein, nur einer ist mir gelungen, für mich jedenfalls, weil es eben genau dieses, die Kunst des Moments, den Moment so zu beschreiben, dass die Stimmung dir vor Augen erscheint. Das finde ich witzig, also ist auch eine schöne Übung, da mal dran zu arbeiten.
Möchtest du noch kurz erklären, was ein Haiku ist?
Oh, entschuldige. Ja, also es ist eine japanische Gedichtform. Die hat, es sind, ich glaube, also die genaue Metrik weiß ich jetzt nicht, aber es sind immer Dreizeiler. Es hat immer, also es wird immer die Jahreszeit mit beschrieben und es ist immer eben eine Momentaufnahme. Also das ist der klassische. Ich lese dir meinen Haiku mal vor, dann hast du eine Vorstellung. Ja, also die Sonne scheint tief in den Kiefernwald. Stämme zerbrochen im Wintersturm, es ist, als ob Engel Mikado spielen.
das ist doch
So, jetzt
mal.
lassen wir jetzt. Ja, genau, das lassen wir jetzt wirken. Vielleicht werde ich die berühmteste deutsch-österreichische Haiku-Schreiberin im Alter noch. Wer weiß. Nee, aber so also genau dieses Moment wahrnehmen, und das ist eben bei dem Haiku so schön, weil es so schön auf den Punkt gebracht wird.
Und es entsteht bei mir auch direkt ein Bild davon, ne? Also auch wenn ich gar nicht dabei war und dann nicht weiß, wie es bei euch aussieht, aber ich kann mir vorstellen, dass da auch direkt eine Erinnerung dran hängt, wenn du das liest und du dir genau vorstellen kannst, wie die Sonne da durch den Kiefernwald scheint. Ja.
Ja, genau. Sehr schön. Ja, jetzt wieder zurück zum Profanen. Ein Punkt, den ich auch noch mal gut fand, das hatte ich schon mal gehört, aber da war es mir, da ist es mir dann noch mal vor Augen geführt worden, dieses Millersche Gesetz 7 plus 2, dass sich Menschen, also das ist schon aus den 60ern gewesen, dass ein Wissenschaftler, der sowieso Miller, eben herausgefunden hat, dass wir uns maximal sieben Objekte oder Dinge gleichzeitig merken können und dass es deswegen auch so wichtig ist, dass wir nicht immer 100.000 Sachen auf uns einprasseln lassen. Und wir uns deswegen auch so Telefonnummern, diese Handynummern kann ich mir ja gar nicht mehr merken, ne? Also, weil die so lang sind. Aber wenn wir vier Sachen auf dem Einkaufszettel haben, zum Beispiel, dann bleiben die noch verhaftet. Also so 4 bis 7. Mir ist dabei eingefallen, ich weiß tatsächlich noch die Telefonnummer meiner Großeltern aus meiner Kindheit. Gibt schon lange nicht mehr, also sind auch beide schon lange
Kenne auch
verstorben.
meine erste
Aber die
Telefonnummer noch.
Telefonnummer sind auch nur
Das ist
sechs
ja der,
Zahlen.
genau, das ist ja der Unterschied zwischen Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis, ne? Das, im Langzeitgedächtnis kann man sich natürlich auch Telefonnummern, auch eine zwölfstellige Telefonnummer, wenn sie wichtig genug ist und man sie oft genug verwendet, kann man sich die merken. Aber im Kurzzeitgedächtnis wird es halt schwierig. Häufig sagt man ja sowas, die erste Nummer war 686950, ne? Man merkt sich das häufig so in Zweierblöcken. Dann sind das nur noch drei Zweierblöcke bei einer sechsstelligen Telefonnummer und nicht mehr sechs einzelne Zahlen. Dann wird es ein bisschen einfacher. Aber gibt dann halt so Experten, die deutlich mehr sich merken können. Das steht jetzt nicht in dem Buch drin, zu viele andere Bücher gelesen. Aber die kriegen es auch nur hin, indem sie sich Sachen verketten. Dass zum Beispiel dann sich ein Zehner- oder ein Viererzahlenblock merken können. Und davon können sie sich halt von diesen Viererzahlenblöcken auch nur so ungefähr sieben merken. Nur sind es dann halt 7 mal 4, also deutlich mehr Zahlen, als der gemeine Mensch kann. Also das sind dann eher so Gedächtnistricks. Also so richtig erweitern kann man das nicht, aber man kann es trotzdem trainieren.
Ja, genau. So, und wie gesagt, diese tiefe Stunde mit der Aufmerksamkeit nach außen ist so mal das erste Training, die Übung, die man wunderbar in seinen Alltag eben einbauen kann. Der zweite Punkt ist dann ja das Thema Konzentration, wo er dann auch die tiefe Stunde mit wir nennen das bei uns bei den Steuerberatern immer stille Stunden, wo wir uns eben einer Sache, einer Aufgabe konkret widmen. Und da ist ja das wunderbare Multitasking-Beispiel. Hast du das schon mal ausprobiert? Würdest du sagen, du kannst Multitasking oder, also könnt tut ja angeblich keiner, aber
Die Frage ist ja nicht, ob man es kann, sondern ob man es macht. Ich versuche es zu vermeiden. Ich meine, ich glaube ihm da, dass Multitasking einfach nicht gut funktioniert und dass wir eigentlich versuchen müssen, es zu vermeiden, gerade wenn man wirklich konzentriert arbeiten muss. Also ich sag mal, wenn ich E-Mails bearbeite und dann eine E-Mail halb fertig habe, dann die nächste mache, dann wieder zurück zu der einen gehe, dann weiterschreibe. Das sind ja jetzt nicht höchst anspruchsvolle Tätigkeiten. Vielleicht liegt es auch an meinen E-Mails, die ich schreibe. Aber wenn ich wirklich konzentriert arbeiten muss, das habe ich in der letzten Zeit auch wirklich nochmal geübt, dann muss man halt auch ja, Störungen ausschalten. Und er schreibt halt auch Dinge wie das Smartphone. Und dass bei Prüfungen auch schon mal also Forschung gemacht worden ist, dass das, wenn nur das Handy im selben Raum ist oder auf dem Tisch liegt, das hat schon erhebliche Beeinträchtigungen der geistigen Fähigkeiten, sage ich mal. Und das ist, wenn es brummt oder vibriert oder klingelt, sogar noch mehr unsere Aufmerksamkeit verlangt, weil es einfach ja schon potenziell interessante Informationen für uns sein könnten. Und wir immer dann ein Stück beim Handy sind, sag ich mal. Und das war so eine Erkenntnis auch für mich. Häufiger mal das Handy auch weglegen, auch zumindest nicht im Blick haben, idealerweise auch im anderen Raum. Und Multitasking versuche ich mehr zu vermeiden.
Da hat mich nochmal auch angesprochen, er redet vom was? Batch-Tasking, also Aufgaben stapeln. Also das eine ist ja zu sagen, okay, ich nehme jetzt eine Stunde oder eineinhalb und da schreibe ich konzentriert an einem Artikel oder mache ich jene Aufgabe. Das mache ich schon länger, weil als Autorin braucht man das einfach. Was aber, also das ist parallel dazu und das fand ich auch nochmal gut, also zu sagen, okay, seine Aufgaben zusammenfassen und dann in Blöcken abarbeiten. Also dass man eben sagt, okay, von 11 bis 11:30 mache ich den kompletten Mail geschickt. Und das mache ich dreimal am Tag. Eben nicht irgendeine Studie von Microsoft, von Outlook, wie oft sich Menschen, also alle 3 Minuten schaust du schon wieder in deinen Mail und guckst, was da passiert ist. Das ist ja Wahnsinn. Und dann, ich weiß nicht, wie viel Milliarden Produktivitätsverlust, also das wird ja bei den Amis immer auch alles ausgerechnet. Das kostet weltweit. Und insofern dieses in Blöcken arbeiten und sich da nochmal zu überlegen, was für Blöcke habe ich, die ich da für mich nutze, das fand ich auch nochmal eine gute
Ja, auf
Anregung.
jeden Fall. Und E-Mail ist ja nur das eine. Heutzutage mit Microsoft Teams oder Slack oder was man auch immer nutzt, sind ja die Instant-Messaging-Dienste, die unterbrechen einen noch häufiger als E-Mails und dann nicht mal ganzheitlich. Also in der E-Mail steht zumindest die gesamte Anfrage drin. Also ich nutze Teams auch sehr gerne zum Chatten, aber es geht ja dann hin und her. Es ist dann ja eher wie ein Dialog, aber es dauert halt länger, bis jemand getippt hat, als bis er was gesagt hat. Er stört einen ja dann noch mehr beim konzentrierten Arbeiten. Wenn man gerade nicht konzentriert arbeiten muss, ist es unkritisch, glaube ich. Aber das ja, waren auch so ein paar Erkenntnisse, die ich mitgenommen habe, die mir auch wichtig waren. Ja. Leider habe ich das E-Mail-Programm immer noch regelmäßig offen, aber versuche dann zumindest mich dabei zu beobachten oder zu merken, dass ich wieder abschweife.
Ja, was ich dann witzig fand, dass er als Beispiel da das, ich wusste gar nicht, dass die Amis das so genannt haben, Envelope Gate, als bei den Oscar-Verleihungen der eine den falschen Umschlag weitergegeben hat, der Notar, der dann auch geschasst wurde, ich glaube, bei PricewaterhouseCoopers hat er gearbeitet, wird ewig auf ewig verdammt sein, der arme Mensch. Aber auch, das wusste ich nämlich nicht, der hat vorher einfach herumgetwittert. Also er war einfach abgelenkt. Und das schreibt er ja auch, dass diese Aufmerksamkeitssteuerung, wenn wir uns eben nicht der einen Sache widmen, sondern nebenher zwei, drei, vier Dinge gleichzeitig machen, dann sind wir unkonzentriert, dann passieren auch die meisten Fehler. Das habe ich mir noch hier rausgeschrieben. Der Aufmerksamkeitswechsel, die sind grundsätzlich fehlerbehaftet, denn die Neuorientierung auf ein anderes Ziel kostet geistige Ressourcen. Und das nennt sich dann auch Aufmerksamkeitsrückstand. Also diese Millisekunden oder Sekunden, die unser Hirn braucht, um den Scheinwerfer wieder aufs andere zu lenken. Und das ist einfach wichtig, das sich klarzumachen. Das ist einfach ein neurologischer Vorgang in unserem Hirn. Scheinwerfer links, zack, nächste Aufhör rechts. Und wenn man dann dauernd wechselt, dann hat man da ein Gap drin. Und das kostet uns Zeit und produziert Fehler.
Ein Stück der Aufmerksamkeit einfach mal bei der alten Aufgabe bleibt, weil die halt fürs Gehirn noch nicht ganz abgeschlossen ist und ein Teil der Aufmerksamkeit dann bei der neuen Aufgabe ist. Jetzt passt das nicht ganz so zu dem Thema mit 7 Aspekten merken, aber wenn jetzt noch 4 von unserem Arbeitsgedächtnis bei der alten Tätigkeit sind ja für die neue erst nur 3 oder 4 übrig. Das kann halt nicht so gut sein und er schlägt da so eine Übung vor, um das einfach mal auszuprobieren. Wenn man einfach mal die Zahlen von 1 bis 26 runterschreibt und die Buchstaben danach von A bis Z runterschreibt, dann die Zeit stoppt und wenn man dasselbe nochmal macht und abwechselnd schreibt, also A und dann 1, B und 2, dass A deutlich länger dauert, kann man einfach mal ausprobieren und in der Regel auch einfach Fehler dabei entstehen. Weil ich ja dann immer gucken muss, ach, welchen Buchstaben hatte ich denn davor und welches ist denn der nächste? Und es ist halt nicht mehr ganz so flüssig. Jetzt spiegelt das nicht unsere tägliche Arbeit wieder komplett, aber man zeigt halt daran schon ein Stück weit hin.
Ja, genau. Und er schreibt es sogar, dass das Task-Switching, es braucht die doppelte Zeit ungefähr, als wenn du die Blöcke nacheinander abarbeitest. Also insofern. Und da ist auch sein Tipp, das finde ich auch nochmal schön. Also wenn man jetzt sehr viel, weil es einfach beruflich so ist, hin und her wechseln muss zwischen Aufgaben, da auch dann eine ganz kurze Pause machen, bevor man sich der neuen Aufgabe zuwendet. Das verringert diesen Aufmerksamkeitsrückstand. Fand ich, und das wusste ich nicht. Also das fand ich auch nochmal gut zu sagen, okay, jetzt habe ich das Mail geschrieben. 3 Sekunden, einmal tief durchatmen. Jetzt spreche ich mit der Kollegin oder dem Kollegen. Das finde ich
Dass die
nochmal
Aufgabe
einen
erstmal
guten.
abgeschlossen werden kann oder mal aus dem Fenster gucken und sich ein bisschen entspannen und genau, und die fertige Aufgabe, hoffentlich fertige Aufgabe dann auch genießen.
Genau. Was er noch drin hat, ich suche es gerade, weil ich das so witzig finde, sein Türknaufschild. Also wenn man nicht gestört wird, das kenne ich selber schon aus meiner eigenen Praxis und auch von Steuerberatungskanzleien, wenn man jetzt seine stille Stunde hat, eben konzentriert arbeiten will, dann macht man sich einen Türhänger hin, nicht stören oder bevor du reingehst, denke nach, was würdest du tun, was auch immer. Und seins heißt, das fand ich toll, kann man auch bei ihm bestellen. Wenn er gerade keine tiefe Stunde hat, hat er so
Genau.
nett geschrieben. Auf der Vorderseite steht eben tiefe Stunde, Hochspannung, Gehirn arbeitet mit 30 Watt, eintreten wäre unverantwortbar. Das finde ich total nett. Und auf der Rückseite steht dann eben flache Stunde, Niederspannung, Gehirn arbeitet mit 20 Watt, eintreten ist möglich.
Da hatte ich mir auch aufgeschrieben, genau, das fand ich auch eine ganz, ganz nette Anekdote und zeigt halt auch ein bisschen den Humor, den er versucht mit reinzubringen. Ich schicke euch das gerne zu, wenn ihr Bedarf an diesem Schild habt, aber nicht in meiner tiefen Stunde. Das fand ich auch ganz lustig, wie er das geschrieben hat. Ja. Was ich
Ja.
auch ganz, ganz schön fand, passt eigentlich auch zum Podcast hier. Eine gute Konzentrationsübung, die er auch genannt hat, ist das Lesen. Als solches. Ne? Also nicht nur mal eben was in Social Media, sondern längere Artikel, idealerweise Bücher, wo man wirklich eintaucht beim Lesen. Das ist halt auch eine sehr gute Konzentrationsübung. Mal naheliegend, aber das hat er halt explizit auch nochmal gesagt, das fand ich auch schön.
Ja, aber also nur nochmal, weil wir gerade vom Humor sprechen. Also das liest sich wirklich so vergnüglich, weil er immer so in Nebensätzen dann, also einen Satz habe ich mir rausgezogen, weil ich so gelacht habe. Informationen über die Welt sind heute oft nur wenige Mausklicks entfernt, denn sie sind zu jedem Zeitpunkt und an fast jedem Ort abrufbar. Klammer auf, wenn wir einmal von der Mecklenburgischen Seenplatte oder dem Odenwald absehen. Klammer zu. Das sind dann diese Sätze, die mir immer so viel Spaß machen beim Lesen. Okay, dann hat er ja eine dritte tiefe Stunde. Oder hast du noch was zum
Ne?
können wir. Super. Nämlich die Aufmerksamkeit nach innen lenken. Und da finde ich das witzig, weil es läuft unter dem großen Kapitel Zerstreuung. Und das musste ich erstmal zusammenbekommen. Ne? Zerstreuung heißt ja für mich eher mal so, ich mache mal dieses, ich mache mal jenes und das wäre für mich im ersten Moment ein Begriff, den ich nach außen sehe. Also man lässt sich ablenken, man macht dieses und jenes. Aber in seiner Definition, und das finde ich super spannend und auch wichtig, sich das vor Augen zu führen, ist Zerstreuung eher dieses Tagträumen. Also seine Gedanken zerstreut sein lassen. Und das finde ich schön, weil Zerstreuung, den Begriff mag ich so gerne. Also nach diesem Buch, vorher habe ich den Begriff ehrlich gesagt nicht verwendet, weil er erstmal so was Antiquiertes hat, so was Altertümliches oder der zerstreute Professor oder so. Aber er ist dann ja auch wieder vom Hirn her erklärt, dass wir das brauchen, dass unser Gehirn einfach mal, dass wir es laufen lassen. Dass wir eben im Gegenteil zum konzentriert arbeiten, einfach mal zu unserem Gehirn auch immer wieder die Möglichkeit geben, so es vor sich hinfließen zu lassen.
Habe ich ganz drüber nachgedacht über den Begriff, aber stimmt, der Begriff, auf den wäre ich auch spontan wahrscheinlich nicht gekommen. Ich weiß halt auch aus dem Thema Lernen heraus, dass dieses Ruhezustandsnetzwerk, was dann irgendwann aktiviert ist, einfach dazu führt, dass auch viele Sachen miteinander verbunden werden und verarbeitet werden oder Sachen aus dem Kurzzeitgedächtnis auch die Chance erst haben, ins Langzeitgedächtnis zu kommen. Zum Beispiel auch beim Schlafen. Deswegen gibt es ja so einen Trick, vor dem Schlafengehen noch schnell was durchzulesen, was man vorher nicht verstanden hat. Über Nacht versteht man es dann eventuell oder schwierige Sachen vorher nochmal zu lesen, auch wenn man sie nicht versteht. Am nächsten Tag hat man sie eventuell verstanden und das ist wirklich sehr machtvoll. Funktioniert halt gar nicht, wenn man andauernd neue Informationen zu sich nimmt. Aber Er hat dazu auch ein sehr schönes Bild, so eine schöne Analogie gebracht mit dem Sedimenten im Glaswasser. Also er hat ein Glas Wasser für seine Studenten mitgebracht, in das er Sand und Erde reingetan hat, umgerührt. Und da war natürlich nichts mehr klar, also ne, nicht mehr durchsichtig. Also zeigt so ein bisschen das Gehirn als Analogie, wenn man viele Informationen reingibt, ne, dann ist alles erstmal unklar. Und wenn man weiter Informationen reingibt, bleibt es halt so, also wenn man weiter umrühren würde. Und erst wenn man abwartet und dem Ganzen auch genügend Zeit gibt, dann setzen sich diese Informationen oder die Partikel im Wasser ab und das Wasser wird wieder klar. Und das finde ich ein wirklich schönes Bild, um es zu beschreiben. Und wir brauchen halt einfach diese Zeit auch, müssen dem Gehirn auch die Zeit geben, einfach mal nichts zu tun. Er nennt es ja auch Nixen. Ein schöner Begriff dafür. Was uns aber schwerfällt. Er hat auch zwei, drei Zitate, die ich leider nicht aufgeschrieben habe, zum Thema Langeweile, weil Langeweile ja eigentlich erstmal negativ besetzt ist, aber eigentlich darin viel Wert liegt. Also wenn sich das Gehirn langweilt, dann fängt es halt einfach an, wild Sachen miteinander zu vernetzen und zu verbinden. Und deswegen entstehen ja auch die besten Ideen manchmal beim Duschen oder wenn man halt gerade nichts macht.
Gerade bei dem Thema Langeweile, da war ich echt schockiert. Da gibt es ja Studien, wo Menschen einfach in einen Raum gesetzt werden,
Ah ja.
ohne Einflüsse, ne? Also einfach ein weißer Raum ohne nichts. Du hast keine Möglichkeit, dich irgendwie abzulenken. Und das Einzige, was diesen Studenten zur Verfügung stand, war ein Elektroschocker. Und also als ich das gelesen habe, ich habe keine, also ich glaube schon, ich könnte gut mal auch ein, zwei Stunden in einem Raum mit nichts sitzen, weil ich gerne auch so für mich nachdenke. Aber das ist vielen Menschen inzwischen, die haben sich lieber mit dem Elektroschocker irgendwie Schmerzen zugefügt, um die Langeweile nicht ertragen zu müssen. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dieses fand ich auch nur, also ich habe keine Kinder, aber du hast ja eine Tochter. Also, dass man auch Kindern das zugesteht, wenn die mal so einfach vor sich hin starren, nicht gleich wieder, komm, spiel was, mach dieses, mach jetzt, sondern das braucht unser Gehirn, um eben die Eindrücke, das ist eigentlich so wie, unser Gehirn braucht ja auch den Schlaf, um die ganzen Tageseindrücke und Informationen zu verarbeiten. Und auch unter Tags braucht es eben, deswegen heißt es ja auch Tagträumen, diese Phasen, damit es zur Ruhe kommt. Und ich wusste das natürlich nicht, aber er erklärt es dann natürlich, dass sie dieses Ruhezustandsnetzwerk tatsächlich da irgendwie biologisch, neurologisch, faktisch vorhanden ist. Also es ist nicht nur ein Konstrukt, sondern es ist faktisch vorhanden. Und das muss man sich tatsächlich klar machen, dass wir das brauchen, um auch dann wieder kreativ zu sein. Also es ist ja im Zusammenhang mit der Kreativität, wo er das alles schreibt.
Und das ist ja auch, sagt er, glaube ich, auch selber, manchmal ist ein bisschen missverständlicher Begriff, dieses Ruhezustandnetzwerk, weil das Gehirn ja dann gar nicht in Ruhe ist. Aber wenn ich konzentriert versuche, ein Problem zu lösen, dann bleibe ich halt bei den offensichtlichen Lösungen und schaue mir halt genau an, was in der Nähe liegt, also was direkt damit vernetzt ist. Und erst im Englischen heißt es Default Mode of Thinking. Erst in diesem Modus, in diesem Ruhezustandsnetzwerkmodus, werden halt die nicht offensichtlichen Sachen miteinander vernetzt. Ich weiß, dass IT-Analogien da immer schlecht sind beim Gehirn, aber ich sehe da gerne so, dass die Idee der Defragmentierung, ne? Also die Festplatte wird ein bisschen aufgeräumt, rechts und links Sachen hin und her geschoben und dann hat man halt zwei Sachen einfach in der Hand oder das Gehirn halt zwei Gedanken und guckt, passen die irgendwie zueinander. Und das Gehirn ist halt eine richtig gute Assoziationsmaschine. Und egal, welche zwei Sachen du irgendwie dem Gehirn anbietest, es kann immer irgendwas, irgendwelche Zusammenhänge oder Geschichten daraus schaffen. Und das passiert halt aktiv, wenn man nicht aktiv ist beim Gehirn und wenn man nichts macht und einfach im gedankenfreien Lauf lässt. Und er sagt an der Stelle auch, er nennt es ja immer tiefe Stunde. Er sagt auch immer, es muss nicht eine ganze Stunde sein, aber es braucht so 20 Minuten, bis dieses Ruhezustandnetzwerk startet. Das heißt, gerade für diese Aktivität ist so eine halbe Stunde schon das Mindeste, was man irgendwie einplanen muss. Was gar nicht so einfach ist, ne? Wer nimmt sich denn heutzutage 30 Minuten Zeit, um nichts zu tun? Und nichts tun heißt nicht ins Handy gucken oder Fernseher gucken, sondern halt nichts tun.
Ja, genau. Er schreibt es auch, das fand ich nochmal sehr gut. Erstens, diesen Begriff Nixon kannte ich auch nicht. Also in seinem Vortrag habe ich den das erste Mal gehört. Und das ist nochmal wichtig. Also er hat es ja auch erklärt, er kennt diesen Begriff auch nur von seinen Studenten. Eben Nixon ist wirklich nichts tun, im Unterschied zu chillen. Chillen ist irgendwo rumliegen und mit seinem Handy herumdatteln. Und da schreibt er auch nochmal, und das muss man sich wirklich klar machen, Medienkonsum ist keine Zerstreuung. Im Gegenteil. Also dieses Nixon, dieses Ruhezustandsnetzwerk wird erst aktiviert, wenn wir wirklich einfach nur in Gedanken, also die Gedanken freilaufen. Und da hat er irgendwo, das fand ich auch nochmal eine interessante Studie, ungefähr 75% der Menschen entfernen sich innerhalb von 24 Stunden niemals weiter von ihrem Smartphone weg als 1,5 Meter.
Ja, genau.
Und genauso, ich scherze immer mit meinem Mann herum, weil er irgendwo schreibt da auch, die Menschen berühren ihr Smartphone öfter als ihren Partner. Dann haben wir gestern immer so, schau mal hier, ich touch dich an. Nein, also wir haben dieses Problem, glaube ich, nicht. Aber sich das auch nochmal klar zu machen, dass viele Menschen eher ein Liebesverhältnis haben mit ihrem Smartphone als zu ihrem Partner. Wenn man mal die Handlungen betrachtet, dann finde ich das sehr, naja, also ich bin sicher auch, ich bin kein Medienfeind oder gar nichts, aber sich das einfach mal bewusst zu machen, das schreibt er ja auch
Aber
an der
genau, am
Stelle.
Smartphone haben ja auch genug Psychologen mitgearbeitet, die genau wissen, wie man einen Menschen manipulieren kann. Und das nutzen die
Ja.
auch intensivst aus.
Ja.
Was er dann im Kontext auch schreibt, ist, manche bieten ja so Digital Detox an, ne, wo man dann halt eine Woche lang irgendwo eingeschlossen wird ohne Handy. Aber er sagt halt, naja, es ist halt nichts Toxisches, also es ist ja kein Gift, was aus dem Körper raus muss. Und es bringt halt nichts, wenn man das eine Woche lang macht und danach sein Gehirn wieder zumüllt. Man muss eigentlich eine Routine entwickeln, um dauerhaft damit umzugehen und es nicht nur einmal zu praktizieren, diese eine Woche lang. Ne? Das reicht einfach nicht. Ich hatte mal längere Autofahrt. Da hatte ich das Buch auch das erste Mal schon gehört. Und bei längeren Autofahren nutze ich ganz gerne Hörbücher und sonst ist halt das Radio an. Da hatte ich gedacht, ich mache mir das Radio aus, ich will jetzt gar nichts, ne? Also wirklich nur Ruhe. Jetzt ist Autofahren ja auch eine eher monotone Tätigkeit und habe halt kein Hörbuch gehört und meine Tochter hat, ich glaube, gerade geschlafen oder sowas. Und dann bin ich über eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde halt ohne irgendwelche zusätzlichen Impulse, außer das, was so im Straßenverkehr passiert ist, gefahren. Und nach so 20, 30 Minuten sprudelten irgendwie die Ideen. Und dann war ich ganz froh, dass ich über die Freisprecheinrichtung mir irgendwie Notizen aufs Handy schicken konnte, weil aufschreiben ist da natürlich nicht, aber das fand ich ganz spannend dann zu beobachten, dass das halt wirklich sehr gut funktioniert. Man muss halt sich nur die Gelegenheiten gönnen.
Ja, genau. Er hat ja für sich den Untouchable Day. Das ist auch eine schöne Idee. Also eben, wie du sagst, also dieses einmal zu einem Detox gehen, er vergleicht es ja mit, naja, gut, wenn man jetzt eine Woche im Jahr total den Sport treibt und herumrennt, erstens rennt man sich dann eher irgendwas kaputt und 51 Wochen liegt man wieder auf die Couch, dann bringt es ja auch nichts, sondern es geht wirklich darum, eine Routine in den Moment, Pabloscht, eine Routine in den Alltag zu integrieren, damit es funktioniert. Aber das mit dem Autofahren, das finde ich gut, weil das mache ich, also ich fahre nicht so oft selber Auto, weil mein Mann immer sehr gerne mich durch die Gegend kutschiert, was ich sehr liebe. Aber wenn ich mal im Auto unterwegs bin, dann versuche ich auch einfach nichts, also kein Radio, kein gar nichts. Und vielleicht mit einer Fragestellung sich ins Auto setzen und dann einfach mal gucken, wo es hinläuft. Ich glaube, das ist wirklich eine schöne Übung, die man dann für sich nutzen kann, um dieses Kreativitäts-Ruhezustandsnetzwerk dann anzuzapfen. Was ich auch sehr schön finde bei dem Kapitel ist immer seine Metapher mit den Legosteinen. Er sagt ja immer wieder so, also es kommt nicht auf die Menge der Legosteine an, sondern dass du einfach deine Aufmerksamkeit darauf widmest und immer wieder so irgendeinen Philosophen zitiert er dann mal, ein Reichtum an Informationen schafft eher eine Armut an Aufmerksamkeit. Und immer wieder dieses Bild mit diesen Legosteinen, das fand ich auch ganz witzig. Ich bin jetzt zwar nicht die Lego-Spielerin, aber vielleicht, es gibt ja diese Lego Serious Play zum Beispiel auch. Das sind dann vielleicht auch so Geschichten, wo man sagt, okay, das ist auch was, was meine Fantasie anregen kann, wenn ich einfach mal auf eine andere spielerische Art und Weise wieder mich einem Thema widme.
Ja, das passt tatsächlich ganz gut, weil mittlerweile gibt es Legosteine in allen Formen und Größen. Dann brauchst du aber immer eine Anleitung zu, um was zu bauen. Aber wenn du ein einfaches Haus bauen möchtest oder eine Burg oder sowas, ne, reichen die ganz normalen Standardsteine, die es vor 40 Jahren schon gab, halt genauso aus. Oder sind es deutlich besser geeignet, weil ansonsten fehlen einem dann die ganz spezifischen Steine und fördern halt die Kreativität dann auch weniger, finde ich.
Ja,
Ja, finde ich.
genau. So, wir haben ja schon wieder dreiviertel Stunde, es ist immer so schön. Man kann sich an diesen Büchern immer ganz toll Gedanken machen. Wo ich dann so abschließend für mich so nochmal nachgedacht habe, es sind ja drei Formen der tiefe Stunde mit drei unterschiedlichen Zwecken. Da habe ich dann überlegt, wie bringe ich das jetzt in meinen Alltag rüber? Weil jeden Tag eine Stunde, tiefe Stunde 1, 2 und 3, dann bin ich 3 Stunden. Das wird dann doch etwas anspruchsvoll. Hast du da eine Lösung schon für dich gefunden?
Lösung sicherlich nicht. Also er hat es ja sehr, sehr schön definiert, was diese 3 Stunden sein könnten. Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, welche man davon nimmt. Ich glaube, die entwickelt, also die entsteht wahrscheinlich auch automatisch, abhängig davon, was man gerade als Bedürfnis hat. Ich glaube, für mich ist so die Kernaussage, wirklich mal jeden Tag eine Zeit lang abzuschalten. Das ist schon mehr, als manche andere sich gönnen. 30 Minuten oder 60 Minuten nichts machen oder einfach die Gedanken frei laufen lassen oder auch in einem Café sitzen, bewusst das Smartphone wegzulegen oder nicht dabei zu haben und einfach mal Menschen zu beobachten oder durch den Wald zu gehen und das wirken zu lassen, ohne jetzt, glaube ich, mich daran zu halten, was Volker Busch als 3 sinnvolle Stunden beschrieben hat, sondern einfach dem Gehirn einen Freiraum zu geben. Ich glaube, das ist für mich die Essenz und für mich selber. Ich gehe halt mittags immer raus spazieren und da häufiger mal keinen Podcast oder kein Hörbuch zu hören oder zumindest die Hälfte der Zeit, die ich dann draußen bin, dem Gehirn ein bisschen Raum zu geben, auch mal zu denken.
Ja, genau. Also so habe ich es für mich auch. Also erstens meine Hundespaziergänge, die werde ich jetzt immer unterschiedlich widmen. Also ich mache dann bewusst mal, jetzt mache ich einen Spaziergang mit der Wahrnehmung nach außen, dann mache ich mal wieder einen Spaziergang mit der Wahrnehmung nach innen. Das mit dem konzentriert Arbeiten, da bin ich schon inzwischen ganz gut. Wobei da arbeite ich auch immer noch an mir, aber so dieses Fokus nach außen, Fokus nach innen, das immer wieder mal wechseln, das will ich jetzt für mich umsetzen, weil ich denke mal, dass man dann einfach an allen drei Kopfstellen gut arbeitet.
Ich habe noch
Genau.
kleinen Trick für mich ausprobiert. Es gibt so aus dem Lernkontext und auch aus Produktivitätskontext, das nennt sich Pomodoro-Technik. Das ist die Idee, man startet eine Tätigkeit, stellt einen Küchentimer, der früher aussah wie eine Tomate häufig, deswegen heißt die Pomodoro-Technik, auf 25 Minuten. Und während der Timer läuft, arbeitet man konzentriert an einem Thema. Dann weiß man halt auch, dass es irgendwann fertig ist und kann zumindest nochmal auf die Uhr spingsen, wie lange muss ich denn noch? Und ich habe das zumindest 2, 3 Mal jetzt ausprobiert, dass ich mir so einen Timer gestellt habe, auf die Uhr gestellt, aber egal, um einfach mal konkret zu nixen. Und wenn ich halt nicht weiß, wie spät es ist oder wie lange jetzt, ne, wird es ja vielleicht schon nach 5 Minuten langweilig, das reicht einfach nicht, mir dann einen Timer zu stellen und dann zu sagen, jetzt will ich mal einfach 25 oder 30 Minuten nichts machen. Und das ist vielleicht nochmal auch so eine Möglichkeit, man halt keinen Hund hat, ne, dann ist es ein bisschen einfacher, glaube ich,
Ja.
sich Zeit zu nehmen für eine der 3 tiefe Stunden und dann auch dabei zu
Das ist eine gute Idee. Also, weil die Pomodoro-Technik nutze ich, um konzentriert zu arbeiten, wenn ich einen Artikel schreibe oder so. Das ist aber mal eine witzige Idee, das zu sagen, ich mache es für dieses Nixon-Time. Ist gut. Das ist gut. Super. Sehr schön. Ja, also für mich ist ein Satz, der steht dann über allem. Die tiefe Stunde ist keine Leistung, sondern eine Haltung. Das finde ich, rundet das Ganze nochmal wunderbar ab. Und insofern kann ich jedem nur empfehlen, hier diese Ratschläge oder Tipps auszuprobieren, umzusetzen und natürlich auch das Buch dazu zu lesen, weil, wie gesagt, ganz viele Studien, die das belegen, ganz viel über unser Hirn, das wir hier jetzt als Laien gar nicht erklären können, macht es nochmal schlüssiger, zeigt es nochmal deutlich auf, warum das so wichtig ist, dass wir diese drei, was ist die Mehrzahl von Fokus? Die drei Aufmerksamkeiten nutzen für uns. Genau.
Und obwohl es auch ein bisschen in die Tiefe geht, ist es trotzdem sehr leichtgewichtig geschrieben. Also es braucht nicht abschrecken. Es ist leicht verdaulich, alles spaßig. Und wenn da mal komische Begrifflichkeiten sind, kann man die notfalls ja auch überspringen. Man versteht das Buch trotzdem, glaube ich. Und ich finde auch, es ist egal, welche Zielsetzung man so hat, ne? Will ich aufmerksamer werden, besser zuhören, mehr Wertschätzung zeigen, ein größeres Lernvorhaben oder mehr Kreativität, Intuition, Problemlösung, vollkommen egal. Ich glaube, es hilft an verschiedensten dieser Stellen und es ist, glaube ich, gut investierte Zeit.
Sehr gut. Wir tun was für den Kopf, damit er frei wird. Alles klar.
Genau.
Okay, Matthias, ich sag danke. Das war wieder sehr schön vertiefend, hat mir viel Spaß gemacht und wir haben auf alle Fälle über das Buch perfekt reflektiert und unsere Aufmerksamkeiten drauf gelenkt. Also insofern haben wir schon vieles angewendet von dem, was da empfohlen wurde.
Und dem Hirn die
Wunderbar.
Möglichkeit gegeben, es nicht nur zu konsumieren, sondern auch nochmal zu reflektieren gemeinsam. Ja.
Genau, das passt ja gut für den Lernexplorer.
Genau.
Insofern, alles klar. Ich sage danke dir und mach's gut, ne? Bis denn.
Vielen
Ciao.
Dank, bis dann, tschüss.
Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.